Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Für jedes einzelne Produkt gibt es nur ein paar Cent, aber wenn das Produkt millionenfach produziert wird, dann summiert sich das, so wie beim Spezialglashersteller Schott, der Fläschchen für den Corona-Impfstoff herstellt und heute seine Jahresbilanz vorlegte. Ein Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf die Agrarbranche in Deutschland und ihre wirtschaftliche Lage schauen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber beschäftigen wir uns mit den Bundesanleihen. Neben der Kreditaufnahme bei Bankinstituten sind Bundesanleihen ein Weg, über den der Bund seinen Haushalt finanziert. Und besonders groß ist der Anteil der 10-jährigen Anleihen. Und bei diesen 10-jährigen Bundesanleihen hat sich erstmals seit fast 3 Jahren wieder etwas geändert. Mehr dazu von Bianca von der Au.
Dem amerikanischen Wirtschaftsnachrichtensender CNBC war es sogar eine Eilmeldung wert. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist erstmals seit Mai 2019 wieder über Null. Bis dato hat die Bundesrepublik sogar Geld verdient, wenn sie sich bei privaten oder institutionellen Anlegern verschuldet hat. In den vergangenen 3 Jahren waren die Zinsen für deutsche Staatsanleihen mit langer Laufzeit nämlich negativ. Hieß im Umkehrschluss für Anleger, dass sie dafür bezahlt haben, dem deutschen Staat Geld zu leihen. Das ändert sich nun, allerdings minimal. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen erreicht heute 0,008%, während die Rendite der vergleichbaren US-Treasuries auf plus 1,8% stieg. Grund ist die Aussicht auf eine Zinsanhebung der US-Notenbank Fed, die in diesem Jahr kommen wird. Während der Aktienmarkt bei steigenden Zinsen mit Verlusten reagiert, ziehen im Gegenzug die Renditen für Staatsanleihen an. Experten wie der Chefvolkswirt der ING-Bank Bresky sehen darin eine Zeitenwende. Auch wenn die EZB, anders als die Fed, noch keine Signale in Richtung Zinserhöhung gesendet hat, reagieren deutsche Anleihen auf den geplanten Anstieg des US-amerikanischen Leitzinses. Denn die Finanzmärkte sind weltweit miteinander verzahnt.
Bianca von der Au über den Bund, der derzeit minimal Zinsen zahlen muss, wenn er sich längerfristig Geld von Privatanlegern leiht. Und wie das an der Börse diskutiert wird und sich auf den Aktienhandel auswirkt, mit dieser Frage begrüße ich jetzt Jan Plate, der für uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main beobachtet. Herr Plate, nach dem doch deutlichen Rückgang gestern beim deutschen Aktienindex, wie ist die Lage aktuell?
Die Zinsdiskussion macht Anleger nervös, besonders allerdings die Diskussion um die US-Notenbank. Da rechnen manche ja damit, dass die US-Notenbank die Zinsen dieses Jahr vielleicht sogar 4-mal erhöht. Der DAX springt nervös zwischen Plus und Minus hin und her, kämpft so um die Marke von 15.800 Punkten. Der DAX aber im Moment mit einem kleinen Plus sogar von 0,25% bei 15.828 Punkten.
Und wie wird auf den Anleihemarkt geschaut, der ja auch wichtig ist bei den Immobilienkrediten?
Also die Zinsen für oft ja langfristige Immobilienkredite richten sich besonders nach der 10-jährigen Bundesanleihe, die jetzt minimal wieder im Plus ist. Und ja, die Bauzinsen dürften eher steigen. Der Staat muss sich längerfristig jetzt auch etwas teurer finanzieren. Dennoch machen sich Volkswirte um die Finanzen des Staates und von Finanzminister Christian Lindner keine Sorgen. Es dürfte noch längere Zeit dauern, bis auch die Renditen 5-jähriger oder gar 2-jähriger Bunds wieder positiv werden. Und zum Beispiel ist ja heute die durchschnittliche Rendite aller deutschen Staatsanleihen, die sogenannte Umlaufrendite, bei minus 0,13%. Zumal daran ja auch noch die erstmal weiter hohe Inflation knappst. Da kamen heute auch die aktuellen Inflationsdaten. Deswegen das Börsengespräch mit Michael Heise von HQ Trust. Das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Zunächst haben wir nochmal zurückgeblickt auf das vergangene Jahr mit einer Inflationsrate im Jahresschnitt von 3,1%. Im Dezember war Deutschlands Teuerung auf 5,3% gestiegen. Was waren da die Gründe?
Erstens der starke Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten und zweitens die Lieferengpässe, die im Warenbereich praktisch weltweit zu sehen waren, die dazu geführt haben, dass viele Vorleistungen nicht verfügbar waren oder nur sehr spät geliefert werden konnten und deswegen auch die Einkaufspreise für die Unternehmen enorm gestiegen sind.
Womit wir dann mal nach vorne schauen auf dieses Jahr 2022, was da die Verbraucher und Unternehmen erwarten könnte. Wie schnell rechnen Sie, wird die Inflation zurückgehen oder sich auf welchem erhöhten Niveau halten?
Ja, ich rechne damit, dass die Inflation, wie alle Prognostiker im Grunde, dann im Januar in Deutschland doch einen kleinen Knick nach unten bekommt, von den 5,3 dann auf 4,5% zurückgeht. Das liegt vor allem daran, dass diese etwas komplizierten statistischen Effekte der Mehrwertsteuersenkung im Jahre 2020, dass die nun auslaufen, wir eine ganz normale Vergleichsbasis haben, Januar 22 gegenüber Januar 21, da spielt die Mehrwertsteuer keine Rolle mehr. Das bringt ungefähr 1 Prozentpunkt Ermäßigung beim Index. Er wird auf wohl 4,5 absinken, aber ich befürchte, er wird sich eine ganze Zeit auf diesem Niveau halten, bis etwa zur Jahresmitte. Und dann mit einem Abflauen der Lieferproblematiken und hoffentlich auch stabilisierten Rohölpreisen dann im zweiten Halbjahr auch wieder unter die 4 und vielleicht in Richtung 3% bewegen.
Ja, und dieses Jahr stehen ja einige Tarifverhandlungen an. Was bedeutet die hohe Inflation für möglicherweise höhere Löhne und eine Lohnpreisspirale? Fürchten Sie eine Lohnpreisspirale?
Ja, ich denke, dass die Gewerkschaften mehr oder weniger höhere Forderungen stellen werden müssen, weil eben ein Kaufkraftverlust von um die 4% ausgeglichen werden muss. Ich denke, dass die Unternehmen auch höhere Lohnforderungen zu einem gewissen Teil akzeptieren werden, weil auch in Deutschland der Faktor Arbeit sehr knapp geworden ist und viele Unternehmen Fachkräfte händeringend suchen. Daher wird auch eine Bereitschaft zu höheren Löhnen sein. Bislang war die Lohnentwicklung in Deutschland sehr verhalten. Das liegt daran, dass wir auch mittelfristige Tarifverträge hatten, auch hohe Corona-Prämien gezahlt wurden, die den Druck aus den Lohnverhandlungen rausgenommen haben. Aber ich denke, dass im Laufe des Jahres 2022 und nächstes Jahr wir deutliche Steigerungen sehen werden.
Dann noch auf die Europäische Zentralbank geschaut. Was bedeutet all das für die EZB, die ja bisher keine großen Anstalten macht, in den Raum zu stellen, die Leitzinsen könnten erhöht werden?
Ja, die EZB, wie viele andere Notenbanken, haben die Dynamik der Inflation ganz erheblich unterschätzt. Und sie werden diese Einschätzungen jetzt korrigieren müssen. Die Prognosen für dieses Jahr hat die EZB ja schon deutlich angehoben. Sie ist noch sehr optimistisch, dass im nächsten Jahr alles dann wieder unter die 2% sinkt. Daran kann man berechtigt Zweifel haben. Die Folgerung daraus ist, dass es wohl nicht ausreichen wird, nur ein wenig von der geldpolitischen Stimulanz, die die EZB immer noch den Märkten gibt, ein wenig zu nehmen, sehr expansiv zu bleiben und nur moderat zu korrigieren. Es könnte gut sein, dass das nicht reichen wird, dass auch die EZB etwas härtere Schritte vornehmen muss. Und sie wird sich auch in einer Zinsdebatte wiederfinden, ob nicht schon der Zins im Jahre 2022 erhöht werden muss. Ich denke, sie wird das versuchen, noch etwas herauszuzögern und erst zu schauen, wie sich die Inflationsraten entwickeln. Aber die Diskussion ist heute schon da.
Soweit Michael Heise von HQ Trust über steigende Zinsen, steigende Preise und die Rolle der Europäischen Zentralbank. Auf die Staatsanleihen haben wir schon geschaut. Was, Herr Plate, tut sich angesichts der Lage auf den Finanzmärkten beim Euro und beim Gold?
Der Euro notiert bei einem Dollar 13,40. Der Goldpreis steigt um rund 8 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag und steht jetzt bei etwa 1.818 Dollar.
Kommen wir zu den Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da gab es heute ja vielfältige Nachrichten. Zuversichtlich zeigte sich heute der niederländische Chip-Ausrüster ASML. Färbt davon etwas ab auf deutsche Konkurrenten?
Also zunächst ASML selber. Die Aktien, die steigen um 0,5%, während die Papiere des deutschen Chipherstellers und DAX-Konzerns Infineon sich doch ein bisschen schwerer tun. Sie hinken dem DAX sogar hinterher, weil es ja die Diskussion um höhere Zinsen gibt und das tendenziell Technologieaktien bremst, die hohe Investitionen haben.
Der europäische Flugzeugbauer Airbus plant umfangreiche Neueinstellungen, was sich ja eigentlich ganz gut anhört, aber oft nicht so in den Ohren von vielen Anlegern. Das kostet ja schließlich Geld. Wie also wird das auf dem Börsenparkett diskutiert?
Es wird auch positiv diskutiert, weil es auf eine gewisse Stärke und Erholung hindeutet. Die Anteilsscheine von Airbus im DAX steigen um 0,25%, ähnlich wie der DAX.
Der Autozulieferer Leoni ist deutlich im Minus. Was ist der Grund?
Das Bundeskartellamt nimmt Kabelhersteller wegen des Verdachtes von Preisabsprachen ins Visier. Da hat es gestern auch Durchsuchungen gegeben. Ja, und die Aktien von Leoni, sie fallen doch um rund 8%.
Und auch heute haben die Anleger es wieder mit US-Banken zu tun, die Quartalsberichte vorlegen. Mit welchen Reaktionen oder Befürchtungen derzeit?
Es geht um Zahlen der Bank of America oder von Morgan Stanley, das ja nachdem gestern Daten von Goldman Sachs nicht überzeugen konnten. Bisher gibt es jetzt die Zahlen von der Bank of America. Da hat es im Schlussquartal einen Gewinnsprung gegeben. Deswegen ist aber trotzdem auch zu sehen weiterhin die Anteilsscheine der Deutschen Bank im Moment im Minus mit 0,25%.
Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Nicht an der Börse notiert ist der Spezialglashersteller Schott, der heute seine Jahresbilanz vorlegte. Schott stellt unter anderem Produkte für die Pharmaindustrie her und ist vor allem seit der Corona-Pandemie verstärkt ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit geraten. Denn neben dem Verpackungshersteller Gerresheimer stellt Schott Glasfläschchen für Corona-Impfstoffe her. Und von diesen Fläschchen, da gehen Millionen und Abermillionen in den Verkauf. Wie sehr die Nachfrage nach diesen Verpackungen den Geschäftsverlauf bei Schott beeinflusst, mehr dazu von Mischa Erhard.
Kein Unternehmen der Welt liefert mehr Pharmaverpackungen aus Glas als Schott. Allein im vergangenen Jahr waren es rund 5 Milliarden Fläschchen, in die überwiegend Corona-Impfstoffe flossen.
Ja, das war auch ein ganz wichtiges Element im letzten Jahr. Wir haben unseren Beitrag geleistet, indem wir Container geliefert haben, im Wesentlichen Fläschchen. Das sind in Summe jetzt 5 Milliarden Impfungen geworden, für die Schott mitverantwortlich zeichnet. Das heißt Container, die wir hier an unsere Kunden, die pharmazeutische Industrie, geliefert haben.
Sagt der Schott-Vorstandsvorsitzende Frank Heinrich. 3 von 4 Impfstoffherstellern gehören zu den Kunden des Unternehmens mit seinen rund 16.500 Beschäftigten in 34 Ländern. Unter dem Strich hat der Glashersteller knapp 290 Millionen Euro verdient, fast 50% mehr als im Vorjahr. Den Umsatz konnten die Mainzer um 13% auf 2,5 Milliarden Euro hochschrauben. Dabei macht der milliardenfache Verkauf von Impfampullen nur einen Bruchteil des Wachstums aus. Schott beziffert deren Anteil am Zuwachs auf 1 bis 1,5%. Finanzvorstand Jens Schulte.
Geschäftsseitig haben praktisch alle Geschäfte zum Wachstum beigetragen. Wir sind im Haushaltsgerätebereich sehr stark gewachsen. Wir sind auch im Pharmabereich gut gewachsen. Aber wir sind auch in den allermeisten anderen Geschäften gewachsen. Also die meisten unserer Geschäfte haben 10% plus Wachstumsrate gehabt. Insofern ist das auch auf breite Füße gestellt.
Und das sei auch regional der Fall. Mit Rekordinvestitionen im vergangenen Jahr von 350 Millionen Euro ist Schott in allen Regionen wie China und Asien, den USA, aber auch in Europa gewachsen. Und ein kleiner Teil der Expansion führt bei Schott auch über irdische Sphären hinaus. Frank Heinrich.
Ein großer Sprung, nämlich über 470 Millionen Kilometer weit weg zum Mars. Auch da sind wir ein bisschen stolz drauf. Sie wissen ja, wir waren auf dem Mond mit dabei. Jetzt sind wir bei der Mars-Mission, bei dem NASA-Rover mit dabei. Dort braucht man Spezialglas. Insofern auch ein toller Erfolg für Schott an der Stelle.
Spezialglas aus Mainz findet sich aber nicht nur bei Weltraummissionen, sondern in den meisten Haushalten oder auch Hosentaschen. Ceran-Kochfelder stellt Schott ebenso her wie Glasmaterialien für andere Haushaltsgeräte. Bis hin zur Unterhaltungselektronik wie faltbares Glas für zusammenklappbare Smartphones. Zu schaffen machen den Mainzern, wie den meisten anderen Unternehmen, derzeit Lieferengpässe und die damit verbundenen Preissteigerungen.
Das ist etwas, was uns jetzt das ganze Jahr schon begleitet und weiter begleiten wird. Denken Sie an Kostensteigerung im Bereich Gas, Strom, Verpackungsmaterial, Transportkosten, Rohstoffe. Also die Liste ist lang. Hier müssen wir dann auch an der einen oder anderen Stelle bei unseren Kunden diese Kostenerhöhung weiterreichen, um letztendlich hier auch zukunftsfähig als Unternehmen zu bleiben.
Auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag beziffert Schott die Folgen der Preissteigerungen in der Firmenbilanz. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Umsatzwachstum. Um schließlich auch in Zukunft bei der weltweiten Auslieferung von Spezialgläsern mitmischen zu können, will Schott seine Investitionen in diesem Jahr noch einmal um 30% auf 450 Millionen Euro erhöhen.
Mischa Erhardt über die Jahresbilanz von Schott. Und vom Einzelunternehmen zu einer ganzen Branche, und zwar zur wirtschaftlichen Lage der Agrarbranche in Deutschland. Wie sehr Handelsbeschränkungen, Umweltauflagen oder Erzeugerpreise, aber eben auch Corona die Konjunktur der Ernährungs- und Landtechnikindustrie bestimmen, das hat die Universität Göttingen gemeinsam mit der Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY untersucht. Und was dabei herauskam, das hat sich unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau angeschaut, den ich jetzt im Studio in Hannover begrüße. Herr Brandau, welche Auswirkungen hat denn die Corona-Pandemie auf die Agrarbranche?
Ja, also gegessen und getrunken wurde und wird natürlich auch während der Pandemie. Dahingehend ist die Agrarbranche vergleichsweise gut durch diese Pandemie gekommen. Aber das Verhalten hat sich etwas geändert. Der Absatz der Getränke, das hat man ja auch schon gehört, der ist etwa gesunken. Aber auf dem heimischen Markt profitiert zum Beispiel die Branche von steigenden Preisen. Die gehen dann eben zugunsten der Erzeuger. Und andererseits hat die Pandemie eben auch Auswirkungen auf Lieferketten. Das merkt dann eben auch die Agrarbranche teilweise, die mit ihren rund 240 Milliarden Euro Umsatz nach den heute vorgelegten Zahlen als zweitstärkste Branche des verarbeitenden Gewerbes gilt in Deutschland. Ja, und für das vergangene Jahr fehlen da noch die Zahlen des letzten Quartals. Deswegen sind es Prognosen. Prognostiziert eben dieses Konjunkturbarometer dadurch einen Umsatzplus von rund 2%. Ja, und was auch steigt, das ist die Zahl der Angestellten. Und das darf man dann doch auch noch als Folge der Pandemie einordnen, weil sie erneut ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie geworfen hatte. Dort hat es ja heftige Corona-Ausbrüche gegeben, gerade zu Beginn, aber auch immer wieder. Deswegen sind dort Werksverträge nunmehr verboten und die Arbeiter, die ja meist aus dem Ausland kommen, die sind jetzt eben keine Selbstständigen mehr, sondern eben Angestellte der Agrarbranche und die Zahl der Angestellten macht dort dadurch einen Sprung nach oben.
Und wenn wir jenseits der Corona-Pandemie mal generell mal schauen, wo lief es sonst gut, wo lief es schlecht?
Ja, wo es schlecht lief, das ist im Grunde auch schon länger bekannt. Das ist die Fleischbranche, insbesondere die Schweinefleischbranche. Da gab es weniger Nachfrage in Deutschland und in Europa, Corona unabhängig auch vorher schon. Aber China hat zusätzlich noch den Import aus Deutschland gestoppt, nachdem es hier Fälle eben der sogenannten afrikanischen Schweinepest gegeben hat. Dort gibt es einen starken Umsatzrückgang um 9%. Das ist die Prognose hier. Anders sieht es bei der Molkereiwirtschaft aus. Das ist eben nach der Fleischbranche sozusagen die zweitwichtigste Branche innerhalb der Agrarbranche, die wir hier heute analysieren. Also bei der Molkereiwirtschaft, da dürfte 2021 ein Rekordjahr gewesen sein. Hier exportieren deutsche Erzeuger eben weiterhin auch sehr erfolgreich, auch nach Asien, nach China oder Japan. Positive Meldungen gibt es auch aus der Landtechnik, also dem Bau von Maschinen in der Landwirtschaft. Das wird hier mit eingereiht. Es ist ein kleinerer Zweig der Agrarbranche, dafür aber mit dem deutlichsten Zuwachs im vergangenen Jahr zurückzuführen, wohl auch auf Förderprogramme, bei denen es auch ja um effektivere Maschinen geht, Stichwort Emissionseinsparung.
Gestern haben ja der Bundeslandwirtschaftsminister und die Bundesumweltministerin gemeinsam Pläne für die Transformation der Landwirtschaft vorgestellt. Wie geht denn die Branche mit zwei jetzt grün besetzten Ministerien um?
Ja, auch diese Transformation ist ja in der Agrarbranche seit Jahren ein Thema. Die Kritik gab es heute nochmal aus den Vorgängerregierungen und auch das hat man schon öfter gehört, dass es in den Vorgängerregierungen eben kaum Vorgaben oder eigentlich keinerlei Vorgaben gegeben hat, wie diese Transformation anzugehen sei. Es gibt da hohe Erwartungen an die Regierung, die ja gerade erst an den Start gehe, so hat man es gesehen, man wolle da erstmal abwarten. Aber man hat betont, dass zum Beispiel die Dekarbonisierung natürlich ein globales Thema sei. Weltweit ist da die Agrarbranche für 19% der CO2-Ausstöße verantwortlich. In Deutschland sind es etwas weniger als 10. Hier ist aber insbesondere die Tierhaltung und das Düngemanagement mit 70% verantwortlich für die CO2-Emittenten. Also das betrifft dann die Frage, wie man das in Zukunft strukturell aufstellt. Aber die Landwirtschaft binde auch CO2. Auch da wurde heute darauf hingewiesen bei der zukünftigen Gestaltung der Agrarpolitik in Deutschland.
Bastian Brandau über die wirtschaftliche Lage der Agrarbranche in Deutschland. In der Computerspielbranche bahnt sich eine Mega-Übernahme an. Als die Meldung gestern die Runde machte, haben wir die Geschichte dazu in aller Kürze bereits in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft aufgegriffen. Aber inzwischen sind mehr Informationen dazu auf dem Markt. Einzelheiten dazu aus Los Angeles von Katharina Wilhelm.
We have a mission to accomplish.
Das Online-Rollenspiel World of Warcraft ist eines der populärsten und erfolgreichsten Computerspiele des Entwicklers Activision Blizzard. Die Akquise des Unternehmens würde Microsoft wohl unter die Top 3 Spielehersteller befördern, auch dank anderer großer Namen wie Call of Duty oder Diablo. Für knapp 70 Milliarden US-Dollar bekäme Microsoft zudem einen Zugang zu Handyspielen wie Candy Crush. Doch hinter dem Deal steckt etwas noch viel Größeres. Das Metaversum, meint Activision Blizzard-Chef Bobby Kotick im CNBC-Interview.
And as we've started to see the real competition, we're sort of at the beginnings of what the metaverse will be like.
Als wir gesehen haben, dass es mehr Wettbewerb um das beginnende Metaversum gibt, war klar, dass wir mehr Talente und Ressourcen brauchen, um weiter auf diese Reise zu gehen. Jetzt ist die perfekte Zeit für einen Zusammenschluss. Was genau mit dem Metaversum gemeint ist, das wird derzeit von verschiedenen Tech-Firmen verstärkt versucht zu definieren. Eine stärkere Verschmelzung zwischen virtueller Realität, Gaming und dem Alltag von Millionen Menschen. Facebook hat sich extra in Meta umbenannt, um diese Entwicklung ganz klar nach außen zu transportieren. Microsoft legte mit dem Kauf von Activision Blizzard nach. Doch mit dem Deal lädt sich Microsoft viel schweres Gepäck auf. Die Gaming-Firma war nämlich wegen einer schlechten Arbeitsatmosphäre monatelang in den Schlagzeilen. Frauen hätten sich bei Activision unwohl gefühlt, erzählt beispielsweise Wall Street Journal-Journalistin Kirsten Grind beim Radionetzwerk NPR.
Women not comfortable being at work, just a lot of allegations of Activision being not a good place to work.
Das Wall Street Journal berichtete auch, Activision Blizzard-Chef Bobby Kotick habe seit Jahren die entsprechenden internen Berichte gekannt, darunter den Vorwurf einer Vergewaltigung, aber nichts unternommen. Im Juli hatte der US-Bundesstaat Kalifornien Klage gegen Activision Blizzard wegen Diskriminierung und Belästigung weiblicher Angestellter eingereicht. Microsoft-Chef Satya Nadella schien diese Vorwürfe am Dienstag in einem Telefonat mit seinen Investoren aufzugreifen und betonte, wie wichtig eine gute Arbeitsatmosphäre bei Microsoft sei, dass man auf Angestellte hören und die Arbeitskultur ständig verbessern müsse.
We must continuously improve the lived experience of our employees and create an environment that allows us to constantly drive everyday improvement in our culture.
Bei Activision Blizzard gibt man sich geläutert. Ende Oktober hatte der Computerhersteller verkündet, wegen der anhaltenden Kritik 250 Millionen US-Dollar zu investieren, um mehr Frauen und non-binäre Menschen einzustellen. Im Zuge von Ermittlungen seien zudem 37 Mitarbeiter entlassen worden. 44 weitere hätten eine schriftliche Verwarnung bekommen. Trotzdem, die Kritik an Bobby Kotick blieb. Einige Angestellte protestierten immer wieder und forderten seinen Rücktritt. In einer Pressemitteilung hieß es nun, Bobby Kotick solle zunächst an der Spitze des Spieleherstellers bleiben.
Katharina Wilhelm über eine geplante Übernahme in Milliardenhöhe in der Gaming-Branche. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema heute, die geplante Neuausrichtung der Landwirtschaft. Doch zunächst geht es um die Situation der Biotech-Branche in Deutschland.
Das Handelsblatt kritisiert fehlende Unterstützung von Seiten der Politik. Ein ganzes Land sonnt sich im Erfolg einer einzelnen Biotech-Firma aus Mainz. Trotzdem. Es gelingt Deutschland nach wie vor nicht, den Unternehmen ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten. Ausgründungen sollten gezielter gefördert werden. Wissenschaftlerinnen, die Unternehmertum wagen wollen, müssen mit entsprechenden Initiativen unterstützt werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, die Biotech-Branche klage auf hohem Niveau. Es stimmt, Biotech-Forschung dauert lange und kostet viel Geld. Corona hat in der Industrie für einen kräftigen Finanzierungsschub gesorgt. Inzwischen sind die Investoren wieder in deutlich moderaterer Geberlaune. Doch keine Sorge, spätestens wenn die Politik zu der Überzeugung kommt, dass es ohne Biotech keine Lösung des Klimaproblems gibt, wie von der Industrie konstatiert, haben eventuelle Bedenkenträger in Berlin nichts mehr zu melden. Die Augsburger Allgemeine äußert sich zur geplanten Neuausrichtung der Landwirtschaft durch die Grünen. Fast 400 Milliarden Euro verteilt Brüssel jährlich unter den Landwirten. Die Fläche zählt bei der Zuteilung am meisten, der Schutz von Klima, Wildkräutern und Insekten kaum. Landwirtschaftsminister Özdemir weiß das und kündigt an, in Brüssel für einen Kurswechsel zu kämpfen. In Deutschland will der Grünen-Politiker schon mal mit gutem Beispiel vorangehen. Doch dreht er dabei die falschen Stellschrauben und überlastet die deutschen Höfe schlagartig, geht der Schuss nach hinten los. Özdemirs Vorhaben beschäftigen auch die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg. Das Thema Fleischpreise wurde schnell gesetzt, aber das Ziel nicht sorgfältig durchdacht. Jetzt wird der Minister Mühe haben, die Sau, die in Form der Preisfrage durchs Dorf getrieben wird, wieder einzufangen. Extreme Billigangebote für Schnitzel stoßen zu Recht auf Kritik. Eine wachsende Zahl an Menschen muss aber beim Wocheneinkauf haargenau nachrechnen. Diesen Punkt greift auch die Frankfurter Rundschau auf. Die Verbraucher müssten nach Meinung der Zeitung auch gewillt sein, bei der Agrarwende mitzumachen. Verbraucher, die nicht nur ein vorübergehendes Unwohlsein befällt, wenn sie vom Insektensterben lesen oder eine Arte-Doku über die Massentierhaltung sehen, sondern die bereit sind, ihr eigenes Verhalten zu ändern, die sich gesünder, das heißt auch fleischärmer, ökologischer und regionaler ernähren und dafür mehr Geld als bisher im Schnitt ausgeben. Es geht darum, den realen Wert von landwirtschaftlichen Produkten zu bezahlen, die naturverträglich hergestellt werden. Mit Ramschpreisen für Lebensmittel ist kein Staat zu machen.
Und mit diesem Blick auf Massentierhaltung und Ramschpreise für Lebensmittel endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Sabine Schmidt begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über das Impfen in der Apotheke. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.